Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Ein ganzes Meer von Blumen und unendlich viele Kerzen. Als könnten all die Lichter die Trauer und Angst vertreiben, die der Terror über Brüssel gebracht hat. Das ist das eine ergreifende Bild, das sich heute in der belgischen Hauptstadt zeigt. Willkommen zu den Tagesthemen. Und das hier, das ist das andere. Soldaten in den Straßen, Razzien in vielen Wohnungen. Überall wird nach den Tätern gesucht, die für die Anschläge gestern verantwortlich sind. Und heute Abend wissen wir, drei von ihnen sind tot, mindestens ein weiterer ist auf der Flucht. Und so langsam wird Gewissheit, was viele befürchtet haben, dass nämlich die Attentäter von Paris und von Brüssel zur selben Terrorgruppe gehörten, denselben Sprengstoff benutzten und zumindest drei von ihnen sogar den Behörden bekannt waren. Judith Müllender berichtet.
Tag 1 nach den Attentaten geht zu Ende. Auch heute Abend haben sich viele Menschen in der Innenstadt versammelt. Hier trauern sie gemeinsam um die Opfer. Trauer bestimmt auch den Tag in Brüssel. Schweigeminute. Um 12 Uhr steht die Stadt für einen Moment still. Doch auch an diesem Tag überschlagen sich die Ereignisse. Zwei der Selbstmordattentäter werden identifiziert. Es handelt sich um die Brüder El-Bakraoui. Der ältere Ibrahim soll die Bombe am Flughafen gezündet haben, Khalid die in der Metro. Die Ermittler haben einen Computer gefunden, darauf eine Art Testament von Ibrahim El-Bakraoui. Er werde überall gesucht, er sei ratlos und wolle nicht den Rest des Lebens in einer Zelle verbringen. Bei den nächtlichen Hausdurchsuchungen finden die Ermittler außerdem Chemikalien, einen Koffer mit Nägeln und Schrauben, Material, um eine Bombe zu basteln. Den ganzen Tag über gibt es in Brüssel weitere Razzien. Ruhiger geht es in der Innenstadt zu. Leben mit Terrorwarnstufe 4. Einige U-Bahn fahren, doch die Eingänge sind schwer bewacht. Es ist ein seltsames Gefühl, sagt diese Pendlerin, aber das Leben geht weiter. Jeden Tag sitze ich 2 Stunden in der Metro, ich muss zur Arbeit. Am frühen Abend überrascht dann diese Nachricht von Präsident Erdogan. Einer der Terroristen sei im Sommer 2015 an der türkisch-syrischen Grenze gefasst und nach Belgien ausgeliefert worden. Doch die Belgier hätten ihn wieder freigelassen. Der belgische Justizminister verteidigt sich. Er war bei uns nicht als Terrorist bekannt, wohl als Krimineller. Wir haben ihn unter Auflagen freigelassen. Außerdem ist er erst einmal in die Niederlande ausgeliefert worden. Die Ermittler arbeiten unter Hochdruck. Sie wollen unbedingt Erfolge vorweisen. Und tatsächlich, auch der dritte Selbstmordattentäter scheint identifiziert. Nachim Lachaoui. Er wurde auch in Zusammenhang mit den Attentaten von Paris gesucht. Seine Fingerabdrücke fand man damals auf den Sprengsätzen, die er wohl auch selbst gebaut hatte. Auch Tag 1 nach den Attentaten stand ganz im Zeichen des Terrors. Für die Ermittler und für die Bevölkerung. Sie alle hoffen auf ruhigere Zeiten in Brüssel.
Ja, auch Christian Feld ist für uns auf dem Platz vor der Börse in Brüssel, also unweit eines der Anschlagsorte. Christian, wie haben Sie heute die Stadt erlebt?
Ja, auch wenn sich dieser Platz vor der Börse mittlerweile ein bisschen leert, sind immer noch sehr, sehr viele Menschen hier und immer wieder stehen Gruppen zusammen, die sich unterhaken und die gemeinsam singen. Mir ist an diesem Tag ein Moment besonders in Erinnerung geblieben, auch hier an der Börse. Das war nicht so sehr die Schweigeminute, sondern es war der lange Applaus danach. Der klang fast ein bisschen trotzig, um zu zeigen, wir stehen zusammen und wir lassen uns nicht unterkriegen. Das war heute der Tag der Anteilnahme.
Nun erfahren wir, dass einer der Attentäter von der Türkei als sehr gefährlich eingestuft wurde. Und jetzt steht noch mehr als ohnehin schon der Vorwurf im Raum, die Polizei in Belgien habe versagt. Wie gravierend ist diese Fahndungspanne?
Ja, wenn man sich diese Aussagen da anguckt, dann passt es ja nicht so ganz zusammen, was der türkische Präsident sagt und was auf der anderen Seite der belgische Justizminister sagt. Aber, und das jetzt wirklich bewusst im Konjunktiv formuliert, sollte es wirklich so gewesen sein, dass die belgischen Behörden wussten, wie gefährlich dieser Mann war und sie haben nicht entsprechend reagiert, dann wird es hier sicher noch einen großen Aufschrei geben. Aber Das ist momentan noch nicht erwiesen. Und es wäre natürlich auf jeden Fall Wasser auf die Mühlen der Kritiker, die seit Wochen und seit Monaten sagen, dass die belgischen Behörden nicht hart genug und nicht entschieden genug gegen die Terroristen im eigenen Land vorgehen, zum Beispiel im Stadtteil Molenbeek.
Vielen Dank, Christian Feld. Ja, Belgien hat, das war schon vor den Anschlägen in Brüssel bekannt, ein ernsthaftes Problem mit den Dschihadisten, insbesondere im gerade angesprochenen Brüsseler Stadtteil Molenbeek. Auch wenn man mal deutlich sagen muss, dass bei weitem nicht alle Molenbeeker auf dem Weg zum Terroristen sind, hier leben ganz viele unbescholtene Menschen, so hat sich doch über Jahre eine Parallelgesellschaft herausbilden können, in die die Polizei kaum noch Einblick hat. Hier konnten Menschen Unterschlupf finden, die Anschläge von langer Hand planten und Bomben bauten. Ist Molenbeek ein Einzelfall oder gibt es solche rechtsfreien Räume vielleicht sogar auch in Deutschland? Philipp Glitz berichtet.
Sie kämpfen jeden Tag gegen die Radikalisierung. Mitarbeiter von Präventionsprogrammen in NRW. Sie kümmern sich hier um Aussteiger, aber auch um junge Menschen, die drohen, in die islamistische Szene abzugleiten.
Wir müssen sie immun machen, widerstandsfähig gegen Parolen im Internet, gegen Parolen auf der Straße, wo teilweise das Heil verkündet wird, wo dargestellt wird, das ist ganz, ganz toll, was wir hier machen. Ihr seid die Avantgarde, ihr könnt mithelfen, zum Heil der Welt beizutragen. Also solche Dinge, dass man sagt, hört euch das gut an, seid kritisch, stellt Nachfragen, vergleicht das, was ihr da hört, mit der Wirklichkeit.
Das gelingt nicht immer. Beispiel Dienstlaken Lohberg im Ruhrgebiet. Junge Männer, 20 radikale Islamisten, die sich allein aus Dienstlaken Lohberg nach Syrien abgesetzt haben. Einige wurden zu Attentätern für die Terrororganisation IS. Präventionsprogramme haben sie nicht erreicht, auch die Gemeinden nicht.
Die muslimische Community kann in den Moscheegemeinden erzieherisch vorgehen, präventiv, was wir auch tun und machen. Aber die harten Extremisten, Verbrecher, haben sich ja längst aus der Community verabschiedet, gehen ja nie ein und aus dort. Und das ist die Arbeit der Sicherheitsbehörden.
Die zählen immer mehr Gefährder in Deutschland. Menschen, die extrem gewaltbereit sind. Mittlerweile mindestens 460. Fast alle sind jünger als 30, darunter viele Konvertiten. Tun die Behörden genug?
Belgien hat sicherlich so viel falsch gemacht, das erleben wir so in Deutschland nicht. Wir haben teilweise sehr gute Präventionsprogramme, Deradikalisierungsprogramme, behördliche Aufklärungsarbeit, aber auch Repression behördlicherseits. Da müssen wir uns nicht diese Sorgen machen, so wie das in Belgien der Fall ist.
Eine Razzia in Duisburg. Experten sagen, es gebe in Deutschland kein eindeutiges Terrorzentrum wie Molenbeek, aber viele kleinere Islamistenhochburgen. Und die meist türkisch-kurdischen Einwanderer seien weniger anfällig für Radikalisierung. In Duisburg-Marxloh kämpft die Politik mit Integrationsproblemen. Die Kriminalität steigt und junge Leute wurden bereits rekrutiert.
Verloren sind die nicht. Es wird erst kritisch, wenn wir wirklich kampferprobte Syrien-Rückkehrer haben. Die müssen ganz anders behandelt werden. Da helfen normale Deradikalisierungsprogramme nicht.
Wie aggressiv die deutsche Szene ist, wurde 2012 deutlich, als in Bonn eine Demonstration eskalierte. Verglichen mit Belgien ist in Deutschland die Situation zwar entspannter, aber die Szene wächst weiter. Entwarnung gibt es nicht.
Auch hier leben also 460 Menschen unter uns, die als sogenannte Gefährder ins Visier von Geheimdienst und Polizei geraten sind. Islamisten also, denen die Sicherheitsbehörden Anschläge und schwere Straftaten zutrauen. Aus den unterschiedlichsten Gründen haben diese Menschen, darunter auch deutsche Staatsbürger und viele, die erst als junge Erwachsene zum Islam konvertiert sind, sich radikalisiert. Wie kann die Polizei verhindern, dass diese Radikalen zu Attentätern werden? Christine Schwietzer über die Sorge um die Sicherheit in Deutschland.
Sie kämpfen für den Dschihad, den Heiligen Krieg. Ihr Ziel, ein islamischer Staat. Sie werden in Terrorcamps ausgebildet, im Irak oder Syrien, für die IS-Terrormiliz. Darunter auch 800 Deutsche. Terrorismusexperte Guido Steinberg sagt, die deutschen Sicherheitsbehörden haben das unterschätzt.
Wir haben dieses Problem auch lange schleifen lassen. Hunderte junger Deutscher sind nach Syrien gegangen. Die können jetzt ausgebildet werden, die können dort Kampferfahrung sammeln. Und die sind bei einer Organisation, die sich spätestens 2014 entschlossen hat, hier in Europa Anschläge zu verüben.
Viele kommen radikalisiert zurück. Deswegen hat die Bundesregierung 2015 die Terrorgesetze verschärft. Gewaltbereiten Dschihadisten kann der Personalausweis entzogen werden. Ein Ersatzdokument soll sie schon in Deutschland an der Ausreise hindern. Trotzdem leben hier nach wie vor hunderte sogenannte Gefährder, die jetzt wieder verstärkt unter Beobachtung stehen. BND-Chef Schindler fordert weitere Befugnisse.
Und für die Nachrichtendienste bedeutet dies, dass wir noch stärker in diese Netzwerke infiltrieren müssen mit menschlichen Quellen und dass wir die technische Überwachung der Kommunikation der Terroristen wirkungsvoll gestalten müssen.
Mehr Überwachung, mehr Sicherheit, weniger Datenschutz. Der Bundesinnenminister will die Daten über Terroristen und Gefährder europaweit besser austauschen. Die Grünen unterstützen das, fordern außerdem:
Wir brauchen eine technisch und personell gut ausgestattete Polizei, die eben diese Menschen, von denen wir wissen, dass sie gefährlich sind, überwacht.
CDU-Innenexperte Schuster fordert darüber hinaus stärkere Kontrollen an den Schengen-Binnengrenzen und bei den Gefährdern selbst.
Um Terrorgefährder, davon sprechen wir von 400, 500, 700 allein in Deutschland, besser habhaft werden zu können, um sie besser kontrollieren zu können, müsste man mittlerweile auch daran denken, die Fußfessel einzuführen. Ich denke, das wäre eine Möglichkeit, die ohnehin stark belastete Polizei noch zu entlasten.
Die elektronische Fußfessel soll helfen, zu wissen, wo sich ein Gefährder aufhält. Auch der SPD-Innensenator von Bremen, Ulrich Meurer, hat das vorgeschlagen, allerdings nur für verurteilte Islamisten. Der Bundesinnenminister hält das für wenig sinnvoll.
Wir wollen auch, dass manche Gefährder gar nicht wissen, dass wir sie im Blick haben, weil wir ja gerade wollen, dass sie mit ihren Netzwerken Kontakte aufnehmen, damit wir die dann wieder aufklären können.
Alles könne man nicht kontrollieren, so de Maizière. Trotz der Anschläge, 100% Sicherheit werde es nicht geben.
Und ich spreche jetzt mit dem Vorsitzenden des Bundes deutscher Kriminalbeamten, André Schulz. Guten Abend, Herr Schulz.
Guten Abend.
Aus Ihrer Sicht, ist die Kriminalpolizei in Deutschland überhaupt gegen mögliche Anschläge gewappnet?
Man darf das sicherlich nicht auf die Kriminalpolizei an sich jetzt reduzieren. Man muss das Gesamt betrachten. Das heißt, die Sicherheitsbehörden insgesamt, dazu gehört die Polizei insgesamt, die Verfassungsschutzbehörden gehören dazu. Und da muss man sagen, bevor wir, und das machen jetzt im jetzigen Zeitpunkt, viele mit dem Finger auf Belgien zeigen, auf andere Länder zeigen, dass es da Defizite gibt, muss man wirklich die Hausaufgaben machen. Und dann stellen wir fest, dass wir auch längst noch nicht so weit sind, wie wir sein sollten.
Vielleicht mögen Sie uns als erstes erstmal Einblick in Ihre Arbeit geben. Wir haben 460 Gefährder, haben wir gehört. Werden die gerade nach solchen Anschlägen wie die in Brüssel verstärkt observiert?
Die Zahl schwankt ja ständig und sie wächst auch. Manche gehen auch von knapp 500 aus. Man kann sich ausrechnen, wenn man diese 500 Personen lückenlos wirklich observieren möchte, beobachten möchte, brauchen sie pro Person ungefähr 25 bis 30. Bei manchen, die sich konspirativ verhalten, noch mehr Personen. Da kann man sich ausrechnen, dass das nicht machbar ist. Natürlich werden nach solchen Anschlägen diese Personen besonders in Augenschein genommen, aber auch hier stellt man ganz schnell fest, es ist natürlich immer so ein bisschen dann Stochern im Nebel.
Was heißt denn eigentlich in Augenschein genommen? Wie warnt man die auch? Gehen Sie dahin und klingeln und sagen, wir haben euch im Auge?
Es gibt verschiedene Maßnahmen. Das heißt, manche spricht man ganz gezielt an, sogenannte Gefährderansprachen, sagt ihnen das ganz deutlich. Bei manchen ist es eher konspirativ. Man beobachtet sie, weil man ja gerade feststellen möchte, mit wem verkehrt diese Person, wo verkehrt sie und versucht so ein Lagebild zu machen. Also das ist sehr individuell und kommt immer auf die Person und auch auf den Gefährdungsgrad an.
Gibt es eigentlich auch V-Leute in dieser Szene?
Insgesamt können wir natürlich über alle Maßnahmen nicht sprechen. Die Sicherheitsbehörden in Deutschland machen das, was sie können und da kommen sie relativ schnell an ihre Grenzen. Wir haben Defizite und dazu müssen wir auch stehen. Wir haben gerade im Informationsaustausch zwischen den Bundesländern, rede ich noch nicht von europäischen Ländern, alleine von den Ländern in Deutschland Defizite. Auch hier wissen wir teilweise nicht, was die andere Polizei macht und das sind Defizite, die wir eigentlich nicht hinnehmen können.
Woran liegt das eigentlich, Herr Schulz, dass die Daten da einfach nicht ausgetauscht werden, egal auf welcher Ebene, egal ob Bundesländer oder europaweit?
Sie werden schon ausgetauscht, aber nicht in dem Umfang, wie es notwendig wäre. Wir haben, wenn man sich gerade das Negativbeispiel, das NSU-Verfahren, diesen Terrorzelle anguckt, hätten wir eigentlich lernen können, dass es genau hier lag, hätten wir Informationen, die schon vorliegen, also keine neuen Informationen, die waren schon vorhanden, wirklich dann allen Sicherheitsbehörden zur Verfügung gestellt, hätten wir wahrscheinlich die eine oder andere Tat verhindern können. Was haben wir daraus gelernt bis heute? Relativ wenig. Die Länder sind genauso blind und taub in diesem Bereich wie früher.
Und wie behindert das jetzt Ihre Arbeit konkret in der Prävention solcher Anschläge?
ist insgesamt in der Alltagstätigkeit. Wir müssen nicht immer auf Terroranschläge gucken, wir müssen auf die Alltagskriminalität auch gucken, die wirklich die Menschen in Deutschland belasten. Da fängt man schon beim Wohnungseinbruch und anderen Straftaten an, dass der Austausch nicht funktioniert. Hier ist einiges verbessert geworden, gerade mit dem Ausbau von Europol, aber lange nicht so, wie wir das uns vorstellen. Und da sind nicht nur die Länderegoismen denn in Deutschland, sondern in Europa, und das haben wir jetzt gerade bei der Zuwanderung gesehen, bei der Erfassung der Einreisenden, dass das auch stark defizitär ist. Und dann müssen wir uns nicht wundern, dass die Täter dann unter uns sind und auch teilweise Anschläge begehen können und die auch gelingen.
Vielen Dank, André Schulz vom Bund Deutscher Kriminalbeamten, für das Gespräch. Gerne. Und die Anschläge von Brüssel und was jetzt getan werden muss, kommentiert Reinhard Becker vom Südwestrundfunk.
Es ist ein Skandal, wenn erst jetzt nach den furchtbaren Anschlägen in Brüssel ein besserer Austausch von Daten in Europa gefordert wird. Müssen erst Menschen sterben, bevor sich Institutionen auf bessere Zusammenarbeit besinnen? Wer angesichts der aktuellen Terrorbedrohung auf seinen Informationen sitzt, sie nicht teilt oder sich hinter Datenschutzbestimmungen verschanzt, der macht sich mitschuldig. Wenn der Bundesinnenminister in Europa getrennte Datentöpfe im Visaverkehr bei Fahndungs- und Fluggastdateien beklagt, dann ist das alarmierend und höchst fahrlässig. Diese Daten gehören vernetzt, möglichst in Echtzeit ausgetauscht. Sie müssen an Grenzen und bei Kontrollen vorhanden sein. Terroristen dürfen sich in Europa nicht mehr ungehindert bewegen. Datenschutz ist schön, aber in Krisenzeiten hat die Sicherheit Vorrang, sagt der Innenminister, und er hat recht. Gleich morgen können die Innen- und Justizminister der EU bei ihrem Sondertreffen in Brüssel einen deutlich besseren Datenaustausch und ein europäisches Terrorabwehrzentrum vereinbaren. Das wäre doch mal was. Ansonsten ist die Debatte um die Sicherheit nach Brüssel eher reflexhaft, teils populistisch. Da werden Vorschläge aus der Hüfte geschossen, die wenig sinnvoll sind. Ein Beispiel: die elektronische Fußfessel für sogenannte Gefährder. Das ist nicht nur verfassungsrechtlich bedenklich, dafür gibt es auch keine gesetzliche Grundlage. Und am Rechtsstaat sollten wir doch bitte schön festhalten. Viel besser dagegen sind Eingangskontrollen an Flughäfen und mehr Geld für gut ausgebildetes Personal bei Polizei und Sicherheitsbehörden. Ein Anfang ist jetzt mit dem Haushalt 2017 gemacht. Und wie für den Datenschutz gilt auch fürs Sparen. In Krisenzeiten hat die Sicherheit Vorrang.
Reinhard Becker kommentierte. Und mit dem Haushalt 2017 beginnen jetzt auch die Nachrichten, denn die Eckpunkte dafür hat heute das Kabinett beschlossen. Der Überblick mit Susanne Daubner.
Schon vorab war bekannt geworden, dass für Integration, Ausbildung und Wohnungsbau zusätzliche Ausgaben eingeplant sind. In dem heute beschlossenen Entwurf ist auch mehr Geld für Verteidigung und innere Sicherheit vorgesehen. Trotzdem steht unter dem Strich wieder eine schwarze Null. Über den Haushaltsentwurf wird der Bundestag nach der Sommerpause beraten.
Keine neuen Schulden und das zum dritten Mal in Folge. Der Finanzminister zufrieden mit den Haushaltseckwerten. Sprudelnde Steuern ermöglichen höhere Ausgaben. Alleine 10 Milliarden mehr als geplant für Flüchtlinge.
Natürlich stehen viele dieser Zahlen und Entwicklungen ein ganzes Stück weit unter dem Vorbehalt, den keiner kennt, wie sich die weitere tatsächliche Zuwanderung von Flüchtlingen in diesem Jahr und in den kommenden Jahren entwickelt.
Kritikern wie den Grünen kommt der Sozialbereich zu kurz.
Wenn wir jetzt sehen, was jetzt beschlossen ist, dann ist das weit hinter dem zurückgeblieben, was eigentlich angekündigt war.
Zuwächse unter anderem bei der Verteidigung und wegen der steigenden Terrorgefahr beim Innenministerium. Gespart werden soll beim Auswärtigen Amt. Außerdem verlangt Schäuble strikte Ausgabendisziplin.
Bundesaußenminister Steinmeier hat bei Gesprächen in Moskau mit der russischen Führung das weitere Vorgehen in Syrien beraten. Nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen Lavrov warnte Steinmeier vor Verzögerungen beim Friedensprozess. Der russische Außenminister machte der Türkei schwere Vorwürfe. Ankara hindere kurdische Milizen am Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat und lasse Anhänger des IS ungehindert Richtung Syrien passieren. An mehreren Orten Griechenlands haben Flüchtlinge heute mit verschiedenen Aktionen auf ihre Situation aufmerksam gemacht. In der Nähe des Lagers Idomeni blockierten Flüchtlinge eine Fernstraße und verursachten ein Verkehrschaos. Zudem demonstrierten sie an einem Kontrollpunkt für die Öffnung der griechisch-mazedonischen Grenze. In Idomeni warten immer noch etwa 13.000 Menschen auf ihre Weiterreise. An den Börsen gab es heute keine einheitliche Tendenz. Der Dow Jones Index gab nach auf 17.503 Punkte. Dagegen schloss der DAX zum ersten Mal seit fast 3 Monaten wieder fünfstellig mit 10.023. Aus Frankfurt Markus Gürne.
Dass der deutsche Aktienindex die Marke von 10.000 Punkten übersprungen hat, liegt auch an der Entwicklung zweier Werte, die wichtig sind für Anleger wie Wirtschaft. Da ist vor allem der Ölpreis zu nennen. Die Zeiten, in denen er unter $30 das Fass lag, scheinen erst einmal vorbei. Die Nordseesorte Brent liegt heute über der Marke von $40 pro Fass. Das sind etwa 159 Liter. Auf der anderen Seite sorgt auch der Euro für Rückenwind. Die Gemeinschaftswährung wird gegenüber einem starken US-Dollar schwächer. Minus 0,4%. Beide Entwicklungen freuen die deutsche Wirtschaft. Der schwächere Euro sorgt dafür, dass hiesige Waren billiger werden. Und ein steigender Ölpreis gibt Hinweise auf eine höhere Nachfrage. Auch das ist gut für die Wirtschaft. Trotzdem bleibt Öl noch weit von seinen Höchstständen entfernt. Und das wiederum freut Autofahrer.
60 Millionen Schweine werden in Deutschland Jahr für Jahr geboren, gemästet, geschlachtet und dann gegessen. Nicht nur Fleisch, sondern auch Milch und Eier sollen so günstig wie möglich über die Ladentheke gehen. Und die Bauern empfinden es längst als Schweinerei, dass sie von diesen Erlösen selbst immer weniger abbekommen. Stirbt der Bauer, stirbt das Land. Unter diesem Motto gingen oder besser rollten heute hier in Leipzig und in vielen anderen Städten hunderte Landwirte auf die Straße, um dagegen zu protestieren. Sie bangen um ihre Existenz und befürchten ein großes Höfesterben, wenn die Preise nicht wieder steigen. Und das schmeckt ihnen überhaupt nicht, wie Gudrun Engel berichtet.
Schweineschnitzel, ein deutscher Klassiker. Schnitzel geht immer, knusprig, lecker und vor allem billig. Vor etwa 3 Monaten sah das Schnitzel noch so aus. 1200 Schweine mästet Einhard im Brahm auf seinem Hof in Essen. Ein klassischer kleiner Familienbetrieb. Der leidet, wenn wie jetzt der Preis im Keller ist.
Kriegen jetzt, sagen wir mal, rund 130 Euro für ein dickes Schwein, wenn es geschlachtet wird, wenn es zum Schlachthof kommt. Davon gebe ich knapp die Hälfte an den Ferkelerzeuger ab. Und dann bleiben ja nur noch, ich sag mal, vielleicht 60 Euro über. Und wenn man die dann durch die Tage teilt, einfach die ein Schwein bei uns ist, das sind irgendwie 120 Tage, dann bleiben noch 50 Cent pro Tier und Tag, die ich bekomme, über. Und davon muss ich das Futter bezahlen.
Knapp 7 Monate dauert es, bis die Schweine schlachtreif sind. 7 Monate jeden Tag füttern, kontrollieren und dafür sorgen, dass es den Tieren gut geht. Viel Arbeit. Und am Ende verdient Einhard im Brahm im Moment dabei nichts. Dafür verdient der Schlachthof am Schwein mit. Hier wird das Tier geschlachtet, zerlegt und die Einzelteile werden weiterverarbeitet. Zum Beispiel zu Schnitzeln. Aus einem Schwein bekommt man aus Po und Schulter etwa 150 Schnitzel. Experten schätzen, dass ein Schlachthof etwa 21 Cent pro Schnitzel erlöst. Am meisten aber verdient der Einzelhandel. Deutschland ist EU-weit Marktführer beim Schweinefleisch. Nirgends wird mehr produziert, konsumiert und nirgends wird weniger dafür gezahlt. Für ein Schnitzel zahlt der Verbraucher im Schnitt umgerechnet etwa 1,15 Euro. Beim Einzelhandel bleiben etwa 65 Cent davon hängen. Mit den 21 Cent für den Schlachthof bleiben für den Landwirt nur 29 Cent übrig. Trotz monatelanger Arbeit. Ein Dilemma. 50 Cent mehr pro Schnitzel müssten Bauern wie Einhard im Brahm mindestens bekommen. Aber woher nehmen?
Es muss sich lohnen für die Landwirte, Qualität zu produzieren. Es muss sich lohnen für die Landwirte, die Tiere bestmöglich und gesundestmöglich zu halten. Dafür müssen sie Preise bekommen, die sie benötigen, um das zu tun. Und hier ist Politik gefragt. Und die Politik muss auch die Übermacht des Nachfrageoligopols der 5 großen Handelskonzerne zurückdringen und dafür sorgen, dass die Bauern mehr Geld bekommen.
Der Verbraucher müsste also mehr für sein Schnitzel zahlen und der Handel das auch an den Bauern weitergeben, damit das Schnitzel am Ende auch wieder allen schmeckt.
Zum Schluss blicken wir noch auf den Fußball. Aber selbst dies geht in diesen Tagen nicht unbeschwert. Denn nach den Ereignissen in Brüssel werden auch und gerade Fußballspiele von besonders viel Polizei gesichert. Wenn die deutsche Nationalmannschaft am Samstag in Berlin gegen England antritt, dann fühlen sich viele erinnert an das Freundschaftsspiel in Hannover, das Mitte November hier stattfinden sollte und dann abgesagt wurde wegen Terrorgefahr, wenige Tage nach den Anschlägen von Paris. Zum ersten Mal wurde damals kurz vor Spielbeginn ein Stadion geräumt. Und ein deutscher Innenminister zeigte sich so in Sorge, dass er zugab, der deutschen Öffentlichkeit nicht die ganze Wahrheit zumuten zu können. Sven Kaulbars über die besonderen Sorgen vor einem Fußballspiel und das ganz alltägliche Leid der Spieler.
Die Europameisterschaft in Frankreich steht an und der Bundestrainer sucht und sucht nach einem adäquaten Ersatz. Denn einer fehlt, der Kapitän Bastian Schweinsteiger, verletzt abgereist.
Es ist wohl wieder das Innenband, an dem er eben auch schon vor einigen Wochen sich die Blessur zugezogen hat.
Diagnose: Teilanriss des Innenbandes im Knie.
Es sieht im Moment sicherlich nicht sehr positiv aus. Wie lange die Pause dann sein wird, das kann ich im Moment nicht beantworten.
Schweinsteigers mögliches EM aus, ein Thema beim DFB, das andere die sichtbar angespannte Sicherheitslage. Erhöhtes Polizeiaufkommen rund um die Nationalmannschaft.
Es ist uns nochmal jetzt auch durch Brüssel bewusst geworden, dass sie nicht, weil es mal 3 Wochen ruhig war, unbedeutender wird. Ich glaube, dieses Thema wird uns natürlich schon auch Richtung Europameisterschaft und auch bei der Europameisterschaft weiterhin irgendwie beschäftigen.
Die Anschläge von Paris am 13. November des vergangenen Jahres wirken noch nach. Als die Mannschaft in der Kabine des Stadions ausharren musste, 4 Tage später dann die Länderspielabsage in Hannover nach einer Terrorwarnung. Samstag nun das Spiel gegen England und der DFB-Sicherheitsbeauftragte Hendrik Große-Leffert bereitet alle Besucher schon einmal vor.
Die Kontrollen werden intensiviert werden für das Spiel am Samstag. Das ist in guter Kooperation zwischen Polizei und Betreiber bzw. dann uns als Veranstalter abgestimmt. Ob es natürlich diese Intensität noch verstärkt werden muss, gegebenenfalls, machen wir abhängig von der polizeilichen Lagebewertung.
Die Gefährdungslage ist derzeit noch diffus. Die sportliche Lage hat sich für den Bundestrainer nach dem Ausfall von Schweinsteiger eher verschlechtert.
Und uns fällt noch die Wetterlage. Sven Plöger, im Mittelmeerraum stürmt es gerade kräftig. Kommt der Sturm auch zu uns rüber?
Nein, Karin, der kommt nicht zu uns. Das kann ich an dieser Stelle schon mal festhalten. Der ist im Moment mit seinem Zentrum, also dieses Tiefdruckgebiet, etwa bei Griechenland angekommen. Aber das hat eine ganze Menge Wirkung dort insgesamt im Mittelmeerraum rüber bis Richtung Alpen und bis ins Rhonetal durch den Mistral. Und das gucken wir uns jetzt genau mal an. Blicken zunächst mal auf den Satellitenfilm. Und ich laufe mit meiner Hand mal mit. Sie sehen hier sehr schön, jetzt muss ich auch mal selber erstmal treffen, Sie sehen hier sehr schön, wie das Tiefdruckgebiet sich dort einkreist, eindreht und jetzt hier etwa in der südlichen Adria zu liegen gekommen ist. Drehrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn, wie immer bei Tiefs auf der Nordhalbkugel. Und das hat folgende Winde als Folge. Zum Beispiel die Bora hier, vor allen Dingen bei Kroatien, Fallwind, klassischer Fallwind dann raus auf die Adria. Der Föhn, der Nordföhn allerdings, der macht sich dann zum Beispiel im Tessin, im Süden der Schweiz bemerkbar oder auch in südlichen Landesteilen von Österreich und dann im Rhonetal eben der Mistral, auch ein sehr kräftiger Wind. Und wir haben mal ein bisschen nachgeguckt, was da für Winde im Moment unterwegs sind. Hier bei Mistral 110 Kilometer pro Stunde, Windstärke 11, 70 Kilometer pro Stunde immerhin mit dem Föhn in Lugano oder dann sogar 120 mit der Bora. Und ein Südwestwind hier über Griechenland, 85 Kilometer pro Stunde. Also weitreichend Sturm und der ist genau nicht bei uns. Bei uns ist alles ruhiger. Trotzdem auf den Straßen vorsichtig sein. Erzgebirge, Thüringer Wald auch rüber, Bayerischer Wald und auch in Teilen Bayerns immer wieder Regen oder eben Schnee oberhalb von 500 bis 700 Metern. Und das ist ja in Bayern dann teilweise Flachland. Ansonsten lockert sich der Himmel ein bisschen auf. Örtlich bildet sich Nebel. Morgen früh die Temperaturen meistens -2 bis +3 Grad. Im Norden Schleswig-Holsteins -3. Und der morgige Vormittag gestaltet sich dann in der Westhälfte schon wieder wolkenreich. Erste Tropfen kommen. Erzgebirge, Alpenrand, da zieht sich der Schneefall oder der Schneeregen zurück. Dazwischen ist es zumindest zeitweise freundlich und bleibt das auch am Nachmittag. Wobei hier von Westen die Wolken weiter reinziehen und es immer mal wieder ein paar Tropfen geben kann. Gucken wir auf die Temperaturen, Osthälfte 5 bis 9 Grad, weiter nach Westen 10 bis 12. Dazu ein schwacher Wind aus West bis Südwest, teilweise ist er mäßig. Und jetzt in Richtung Ostern kurz geblickt. Karfreitag eine nasse Angelegenheit in Südbayern und später an der Nordsee freundlicher. Der Karsamstag im Westen gut und kurz unser 15-Tage-Trend. Da sehen Sie noch München, also Osthälfte insgesamt in Deutschland, München. Hier das Beispiel, ganz schön mild und dann eben auch sonnig. Und morgen gucke ich dann, Karin, genauer aufs Osterwetter.
Freuen wir uns. Vielen Dank, Sven Plöger. Und mit diesen österlichen vorausschauenden Aussichten verabschieden wir uns. Im Anschluss sehen Sie eine Dokumentation über das lukrative Geschäft der Pharmaindustrie mit Viagra. Um 0.25 Uhr meldet sich Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.